Tennessee heißt dieses Stück relativ früh im Film Pearl Harbor. Aber man hat auch zu diesem frühen Moment, wenn dieser Film gerade erst ein paar Minuten läuft, hat man meistens ja dann schon Gänsehaut. Das ist einfach so. Es ist 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche befinden wir uns weiterhin auf Deutschlandreise. Thomas Sabacher liest heute die 6. Folge aus Die doppelte Nacht. Eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi, übersetzt aus dem Italienischen von Martin Hallmannsecker. Nun ist man also in München angekommen und ja auch einige Zeit gewesen, ist unter anderem den wohlschmeckenden Bieren durchaus zugewandt gewesen, möchte ich sagen. Es gab aber auch zum Beispiel das Konzentrationslager Dachau zu besichtigen, Augsburg, Ulm, all das hat Carlo Levi schon bereist. Jetzt ist er mit seinem alten und möglicherweise erfundenen Freund Rainer P., der nach langen Jahren als Emigrant nach Deutschland zurückgekehrt ist und mit seiner Frau Mina in Düsseldorf lebt. Ist Carlo Levi nun also unterwegs im VW nach Stuttgart? Da sucht er die große Druckerei auf, die sein Italienbuch Alles ist gewesen, alles ist Gegenwart herausbringt. Italien ist sowas wie Levis Gegenland zu Deutschland. Sie hören gleich eine Hymne aus seiner italienischen Heimat, die er als Einleitung zu seinem Italienbuch geschrieben hat. Er behauptet aber, sie verworfen zu haben, weil sie ihm zu lyrisch geraten sein soll. Das ist allerdings geflunkert. Genau dieser Text findet sich im Wortlaut auf der ersten Seite seines Italienbuches. Levi gibt nirgends vor, einen reinen Tatsachenbericht geschrieben zu haben. Im Gegenteil, er nennt ihn un modesto romanzo vero, einen bescheidenen Tatsachenroman. So konnten zum Beispiel auch Figuren, die er auf seiner Reise getroffen haben will, wie dieser Rainer P., dieser Bildhauer, nicht identifiziert werden. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine Mischung aus Erlebtem und Erdichtetem, aber darin drückt sich eben seine Wahrheit, die Wahrheit von Carlo Levi über Deutschland aus.
Entlang der Straße, die uns am folgenden Tag zwischen schwarzen Kiefernstämmen und rötlich schimmernden Kiefernwäldchen hindurch von Stuttgart nach Tübingen führt, erhebt sich auf einem kleinen Hügel ein altes Kloster, das von einer winzigen Herde von Dorfhäusern in traditioneller Holzbauweise umstanden ist. Die hohen, gewellten Dächer wirken wie Bergwiesen oder, wegen des ausbleichenden Wechselspiels der Farben, vom erstorbenen Rosa der Dachziegel zum Grün, Gelb und Violett der Moose, zu den Grau- und Schwarztönen der Witterung, wie uralte Teppiche. Darunter die Zimmer, Ställe, Balkone, die langen überdachten Treppen in den Innenhöfen, der ländliche Schlamm von den Straßen, die ganze Tierwelt eines Bauerndorfes. Von dort oben erscheint das Land so übersichtlich, behaglich, maßvoll, erfüllt von einem stillen Frieden und der erfrischenden Heimeligkeit des Landlebens. Als wir kurz darauf die großen Tore und ehrwürdigen Höfe des Tübinger Schlosses durchschreiten, in dem sich, wie überall hier, zwischen den Grabsteinen und Denkmälern der Könige Universitätsinstitute eingerichtet haben, eröffnet sich uns ein Ausblick über die Stadt, den Fluss, die Felder in der Entfernung bis zum Schwarzwald am Horizont, der von derselben geballten Heimeligkeit durchtränkt ist. Aber die weite Fläche der Dächer unter uns bildet ein versteinertes Meer unendlicher pastellfarbiger Wellen, insgesamt eine äußerst absonderliche, zackige und pathetische Architektur, ein beständiges Wechselspiel spitzer Winkel, ein kunterbunter und scharf konturierter Deckel für Träume. Die Träume von Jahrhunderten stauen sich unter diesen Dächern, in den verriegelten Zimmern und in den alten Gässchen, in denen alles unverändert geblieben ist. Angefüllt von Zeit und Erinnerung, wunderbarer, natürlicher Besitz der Kinder. Man könnte sagen, dass überall auf der Welt und so auch hier Kinder nur in diesem geballten Gewirr aus Erinnerungen auf dem Kopfsteinpflaster, das vom Echo unzähliger Schritte widerhallt, wirklich gedeihen und sich entfalten können. Viele Kinder, in diesem Land eine Seltenheit, folgen uns und drängen sich um uns, spielen, springen herum und schneiden Grimassen. Wir werden von einem Journalisten begleitet, einer prominenten Persönlichkeit der Stadt, der wie jeder Einwohner Tübingens und noch viel mehr über alles genauestens Bescheid weiß, über jeden Stein, jedes Fenster, jede Inschrift, jede Werkstatt, jedes Schild. Wir gehen zügig vom Schloss zum Rathausplatz hinab, der von Girlanden behangenen Fassaden umrahmt wird und zwischen dem alten Hotel und dem bemalten und blumengeschmückten Rathaus liegt, mit seinen Darstellungen der berühmtesten Bürgermeister von Cotta, Uhland und anderen. Für meinen Stadtführer stellt ein jedes Haus dort die bekannte und verdichtete Geschichte einer Familie durch die Jahrhunderte dar. Die Windungen der Straßen, der Höhenunterschied der Häuser, die kurvenreichen, niedrigen Durchgänge, der Flug der Dächer, die wechselnden Farben sind für uns wie das kontinuierliche Gewinde einer Muschel, die dem Ohr das verlorene Rauschen des Meeres der Zeit zuzutragen scheint. Und da ist das Stift, in dem 4 Jahre lang, zwischen 1788 und 1793, 3 Studenten ihre Zeit miteinander verbrachten. Sie hießen Hegel, Schelling und Hölderlin. Dieser Hof, dieser Brunnen waren einst die ihrigen. Wie jung Deutschland, wie jung Europa damals war. Welch süße Gedanken, welch Hoffnungen, welch Chöre, wie schien uns damals das Leben menschlich und das Schicksal. Hier unten steht der Turm des Schreiners, in dem der verrückt gewordene Hölderlin 30 Jahre lang lebte. Wir gehen an der alten Universität vorbei, deren Rektor Melanchthon einst war. Das Gebäude ist immer noch Teil der Universität, allerdings ist dort heutzutage die Zahnmedizinische Fakultät untergebracht. In all den ehrwürdigen Fenstern, aus denen einst schwärmerische oder erleuchtete theologische und philosophische Blicke und Gedanken auf den Fluss geworfen wurden, zeigen sich nun weiße Kittel und die maschinenhaften, ungeheuerlichen Umrisse der Bohrer und Lampen der Zahnärzte. In einer verlassenen kleinen Gasse betreten wir ein mittelalterliches Haus, um ein Kammertheater zu besichtigen. Wir werden von einer jungen Frau empfangen, einer Schauspielerin und Regisseurin, die mir mit liebreizender Stimme, Lächeln und anmutigen Bewegungen ihre Bühne und die Kinder zeigt, die dort gerade für eine Vorführung proben. Am mittelalterlichen Haus des Hutmachers hängt ein riesiger roter Zylinder, der beinahe genauso groß ist wie das Haus selbst. Weitere Häuser aus dem Mittelalter drängen sich wie Schafe um einen Schäfer um das wunderschöne, ehrwürdige, dreieckige, hohe Gebäude des alten Salzstadels. Hier führten einst die Salzstraßen vorbei, an denen neue Gemeinden entstanden und erblühten, zu einer Zeit, als dieses notwendige Gut so kostbar war wie Getreide und Gold, in einer abgeschlossenen Welt, die sich innerhalb enger Grenzen verschanzte und in der allein diese ersten Handelsbeziehungen, die Verteidigungsanlagen der Burgen und die Begrenztheit der einsam gelegenen Wohnstätten durchbrachen. Durch die Straßen und auf den Brücken schwärmen in Gruppen oder paarweise junge Studenten. Eine Jugend, die seit Jahrhunderten die gleiche zu sein scheint. Müde und ausgehungert gehen wir schließlich in ein altes Restaurant, das, wie man mir sagt, für seine exquisite Küche bekannt sei. Als die große Kellnerin in ihrer makellosen gestärkten Schürze den Journalisten sieht, der uns begleitet, begrüßt sie ihn herzlich und staunend wie jemand, der einen alten, verloren geglaubten Freund wiedererkennt und wiederfindet. Und er erzählt uns, dass er in seiner Jugend oft in dieses Restaurant gekommen, nun aber schon seit 20 Jahren nicht mehr hier gewesen sei, nämlich seit dem Tag vor seiner Hochzeit. An jenem Abend habe er hier gemäß einem immer noch gepflegten Brauch ein Abschiedsessen mit seinen Freunden abgehalten, mit einer großen gebratenen Gans, die das Ende seiner Junggesellenzeit markierte. Danach dürfe man den Ort des Festes nicht mehr betreten, da er einem früheren Leben geweiht worden sei. Er sei heute, nach so vielen Jahren, nur aus Zerstreuung hierher gekommen, um uns Gesellschaft zu leisten und weil er uns die Würstchen und den klaren württembergischen Wein probieren lassen wolle. Die Kellnerin sei immer noch dieselbe wie damals. Der Hund Argos hatte ihn trotz seiner Falten und weißen Haare wiedererkannt. Später gehe ich in der Abenddämmerung allein ans Neckarufer. Ich setze mich auf die Ufermauer, wo verriegelte und verlassene alte Häuser mit Lauben in ihren kleinen Gärten, wo an den Weinranken immer noch schwarze Amerikanertrauben hängen. Lärmend tauchen Studenten aus einer Gasse auf und entfernen sich wieder. Und ganz plötzlich erblüht ein Augenblick des absoluten Wunders. Der ruhige und vollkommene Zauber des klaren und abgeschlossenen Bildes, in das die Dinge vor meinen Augen eingeschrieben sind. Ein Zauber, der sich vom blaugoldenen Himmel mit seinen hellen und grauen Wolken über die Ulmen und die sich im regungslosen Wasser spiegelnden Trauerweiden breitet, über das Meer der alten, verschiedenfarbigen Häuser, in deren Scheiben die letzten Sonnenstrahlen glänzen, der blassen, bewegten, beinahe unwirklichen Häuser, die von Fenstern wie von Augen durchlöchert sind, von Durchgängen durchzogen, der violetten, schattigen Häuser aus Silber, Blech und verzücktem Rauch, angefüllt mit der unendlichen Stille der Toten. Schon verblasst dieses Gold wieder, das Grau vermischt sich mit ihm und ein göttlicher Hauch weht über das Ufer. Ich lasse die Mauer hinter mir und gehe über die Brücke zur großen Allee auf der anderen Flussseite. Grün senken sich die Schatten herab, in den Fenstern werden nach und nach blasse Lichter entzündet. Keine Stimme, kein Laut erreicht sie. Jenseits des Wasserspiegels, neben dem Hölderlin-Turm, steigt aus dem Schornstein eines Hauses dichter weißer Rauch. Hinter diesem Rauch leuchtet auf einer geschwungenen Fassade ein goldenes Licht. Lange halte ich in dieser uralten, dörflichen Stille inne. Weitere Rauchschwaden vermengen sich mit den Schatten, weitere Lichter leuchten im Dunkeln, bis der Himmel gänzlich verblasst und schwarz die Nacht hereinbricht. Diese Einöde geschäftiger, arbeitsamer, pedantischer, ausdauernder Menschen, die ihren Blick so starr auf den Gegenstand ihrer Arbeit oder auf das Geld, deren Gegenstück und Sinnbild, gerichtet haben, dass sie nicht zurückblicken, nicht nach rechts oder links sehen können, beinahe heroisch in ihrer Eingeschränktheit, in einem Land, das ohne Seele oder Wurzeln wieder aufgebaut wurde, angefüllt mit Gebäuden, die aus Abscheu vor ihrem anonymen Aussehen eigentlich einstürzen müssten und die kein Fluss je narzisstisch spiegeln könnte. Dieses Stuttgart, in dem auch ich mich mit einem Bein aus geschäftlichen Gründen aufhalte, ist nur eines der vielen Zentren des neuen mächtigen Deutschlands, die wie ein dichtes Gewebe miteinander verbunden sind. Es zählt nicht zu den größten und vielleicht nicht einmal zu den charakteristischsten. Man sagt für gewöhnlich, dass sich das wahre Herz der deutschen Lande weiter nördlich befinde, jenseits der Wälder, wo sich die endlosen Ballungszentren der Industrie erstrecken. Schwarze Orte der Kohle und des Stahls, des Feuers der Hochöfen, der feinen Herren und der Proletarier, des Reichtums und der breiten Masse. Aber auch hier findet die allgemeine Zielstrebigkeit, die allen Passanten nachdrücklich und hartnäckig ins Gesicht geschrieben steht, nur in der Arbeit Ausdruck. Niemand hält inne, um die Parks, das Grün der Hügel und die belaubten Wäldchen zu betrachten. Man hat nur Augen für die Industrie und die nüchternen Kaufhäuser, Geschäfte und Fabriken. Der Morgen beginnt verregnet und rauchverhangen. Es ist mein letzter Tag in Stuttgart. Morgen soll ich nach Berlin aufbrechen. Rainer und Mina werden hingegen nach Düsseldorf weiterfahren, wo sie von ihren Kindern erwartet werden. Nachdem ich eine Industrieanlage in einem Vorort besichtigt habe, verbringe ich den Rest des Vormittags in der großen Druckerei eines Verlags, dem ich noch am selben Tag einen Aufsatz über Italien liefern muss, den ein berühmter und ausgezeichneter ausländischer Fotograf, mit dem ich mich hier lange bespreche, bebildern soll. Es ist eine der größten und modernsten Druckereien Deutschlands. Mit gewissenhafter Höflichkeit führt mich der technische Leiter durch alle Abteilungen. Mit seiner feinen und zurückhaltenden Art wirkt er eher wie ein Engländer als ein Deutscher. Vermutlich wegen der vielen Jahre, die er als Emigrant in England verbracht hat. Menschen, die sich gezwungen sahen, vor dem Nationalsozialismus zu fliehen, muss es meinen Begegnungen in diesen wenigen Tagen nach zu urteilen, wesentlich mehr gegeben haben, als ich gedacht hatte. Und sehr groß ist auch die Anzahl jener, deren Körper vom blutrünstigen Krieg gezeichnet sind, der Verstümmelten, der Krüppel, der Blinden, der von Brandwunden übersäten, der Gelähmten. Auch der äußerst kompetente, große, schlanke, elegante Techniker, der mir die Arbeitsabläufe und die Maschinen vorführt, hinkt. Zusammen mit ihm verfolge ich jeden Schritt des höchst verfeinerten Farbdrucks bis hin zu den riesigen Rotationsmaschinen mit 20 Einheiten, die wie die spektakulären Motoren von Transatlantikschiffen aussehen. Die Zeichner, Arbeiter und Drucker, die die Vorlagen von Hand zeichnen, die Farbe vorbereiten oder die Maschinen überwachen, große Charakterköpfe, Brillen mit Eisenbügeln, die Gesten erfüllt vom Selbstbewusstsein von Meistern ihres Faches, legen alle die gleiche, angespannte, sichere und fokussierte Aufmerksamkeit an den Tag, völlig versunken in die Arbeit ihrer Hände, als wären sie taub und blind für alles andere auf der Welt. Den Rest des Tages verbringe ich in meinem Zimmer im Graf Zeppelin. Ich muss meinen Aufsatz zu Ende korrigieren, womit ich den ganzen Nachmittag zu tun haben werde. Mit dem Verstreichen der Stunden beobachte ich, wie die Landschaft der Dächer und der Straßen mit den stillen Automobilen in der Ferne verblasst und sich verdunkelt, wie sich die Farbe des Himmels ändert, wie bis zum Fuß des Hügelrunds die Lichter angeschaltet werden. Ich schreibe, streiche durch, schreibe neu. Ach, ist dieses Porträt Italiens, das ich wie einen Menschen, wie eine Frau darstelle, nicht vielleicht doch etwas zu lyrisch? Mit ihren schwarzen Augen, der blonden Wolke ihrer langen Weizenhaare auf den vom Meereswind umwehten Hängen, ihren Hüften aus Stränden, ihren auf geheimnisvolle Weise vertraut wirkenden Gesten, ihrem Liebeslächeln und dem violetten Schatten der Wolken, dem verborgenen Schmerz ihrer Einsamkeiten, ihrer uralten Jugend, dem Schwellen der Brüste ihrer sprießenden Erde, ihrer leichtfertigen Dummheit und ihrer gravitätischen Weisheit, ihrem geschäftigen Müßiggang, ihrer harmonischen Lebendigkeit und ihren Tränen. Ich werfe die Blätter in den Papierkorb. Das Grau des Himmels, das wie tränendes Eisen wirkt, führt zu kalter, trockener Hartherzigkeit oder zum nassen Erschlaffen des Weinens. Vielleicht liegt aber auch eine gewisse Schönheit in diesem teilnahmslosen, allzu schroffen und zugleich allzu gemütlichen Raum, der sich überall um mich herum ausbreitet. Die Schönheit eines einsamen Zufluchtsortes für den Menschen, auch wenn er dem mit seiner ganzen meisterlichen Technik im Wege steht, die Schönheit dessen, das nicht mit unseren Worten spricht, sondern noch im Entstehen begriffen ist, die Schönheit einer Leere, die vor Taten vibriert. Diese Leere, dieser tätige und bilderlose Friede, den ich von meinem hohen Fenster aus betrachte, kann einen anziehen, stören oder abstoßen, er kann einem aber auch Sorgen bereiten. Ich frage mich, wie Rainer hier sesshaft werden konnte. Er, der sich doch stets dafür entschieden hatte und dafür jegliche Entbehrung in Kauf zu nehmen bereit gewesen war, in einer Welt der Gefühle und der Ideen zu leben, die das Gegenteil dieser Beständigkeit und dieser stillen, emsigen Wiederholung war. In einer Welt, in der das Einzige, was zählte, Veränderung, Hoffnung, Zukunft war, bis hin zur Aufopferung des eigenen Lebens für die Zukunft. Was genau empfindet Rainer nun seiner wiedergefundenen Heimat gegenüber, mit der er, so wie ich ihn damals kannte, so gar nichts zu tun hatte? Mir kommen seine Vorträge von vor sehr langer Zeit in den Sinn, als er mir sogar auf seine Weise Tacitus zitierte. Ohne Rücksicht auf die Menschen, ohne Rücksicht auf die Götter sind sie von jeglichem Verlangen befreit. andere Menschen. Andere Länder haben sein Leben geformt, waren für ihn Orte des gemeinsamen Handelns, seine Vaterländer. Das Paris der künstlerischen Revolutionen, Spanien, Russland und ich weiß nicht wie viele weitere Länder. Und anderswo wurzelte auch sein Sich-Abfinden mit seinen vergeblichen Versuchen, mit den sich stets wiederholenden Geduldsproben, seine Ermüdung durch die bedingungslose Freiheit allen Dingen gegenüber. Mit Sicherheit, so dachte ich, hat ihn, der doch von Anfang an auf der anderen Seite gestanden hatte, kein idealistischer Beweggrund hierher geführt, keine Solidarität mit dem Bösen oder der Sünde. Auch findet sich in ihm, in der Art, wie er erzählt, keine Spur eines wirklichen Verzeihens oder Mitleids. Was hat ihn also zurückgeführt? Es kann nicht nur Misstrauen oder persönliche Enttäuschung gewesen sein. Mir scheint, es gibt für Rainer und das Land seiner Geburt eine gemeinsame Basis, einen Anknüpfungspunkt, den man aus entgegengesetzten Richtungen erreichen kann. Selbstverleugnung, um zumindest die eigene Seele zu retten, indem man sie verbirgt. Mit diesen Gedanken im Sinn blicke ich auf die Seiten, die ich gerade korrigiere. Auf dem Tischchen vor dem Fenster, das auf eine städtische Landschaft hinausgeht, in der nicht solide, altertümlich, schattenspendend, selbstsicher ist. Nur Glas, Grundformen und ordinäre Schwere, die Stärke vortäuscht. Vielleicht war der Moment der totalen Entfremdung während des Nationalsozialismus nichts weiter als der verzweifelte, wütende, ungestüme Versuch, den Verlust der Gegenwart ans Tageslicht zu bringen. Auf den Seiten, die vor mir liegen, spreche ich über ein anderes Land, mein eigenes. Ich möchte die beiden Länder zwar nicht miteinander kontrastieren oder vergleichen, beginne jedoch über das Paradoxon der existenziellen Sicherheit der Italiener nachzudenken. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass in Italien die Gefahr, die Gegenwart zu verlieren, nicht so groß ist wie anderswo. Der Mensch wird dort nicht innerhalb eines unsicheren und unklaren Rahmens geformt. Er hat dort nicht den fließenden und monströsen Charakter einer provisorischen Anhäufung, sondern bildet sich um einen eigenen Wesenskern herum, in dem der Prozess der schöpferischen Selbstwerdung so gut wie unumkehrbar ist. Und dass es selbst dort war, wo aufgrund des Elends und der jahrhundertelangen Unterwerfung die nackte Existenz einer täglichen, unsicheren Eroberung gleicht, die jedoch die einheitliche Welt der Erkenntnis des kreativen Schaffens offenbart, die Welt der poetischen Vernunft. In den tiefen Schichten des deutschen Lebens ereignet sich heutzutage als natürliche Reaktion das Gegenteil des nationalsozialistischen Tatendrangs. Um die Gefahr der unsicheren Gegenwart und der sie begleitenden Angst nicht zu spüren, wegen der Tragweite der Teilung und der inneren Unfreiheit, entscheidet man sich lieber für das Schweigen oder das stumme Getöse der Maschinen, für die Welt des Praktischen. Auch Rainer hat sich im Praktischen eingerichtet, jedoch aus entgegengesetzten Gründen. Wegen der Abnutzung seiner Ideale, wegen der Last der Freiheit. So hat er sich in seinem unkenntlich gewordenen Land wiedergefunden. Er nimmt es hin, verteidigt es sogar in den Details, in den kleinsten Aspekten des Alltags, Sinnbildern eines verlorenen Lebens und hat es sich hier trübselig, bequem gemacht. Es ist Abend, ich bin mit dem Schreiben fertig. Die Stadt funkelt im Dunkeln und Rainer klopft an meine Türe. Er holt mich ab, um mich zu einem befreundeten Literaten mitzunehmen, der uns in seiner einsam im Wald gelegenen Villa, etwa 20 Kilometer außerhalb der Stadt, zum Abendessen erwartet. Nach einer großen Schleife um ganz Stuttgart herum fahren wir auf Landstraßen durch verlassene Wälder bergauf, tauchen in schwarze Einsamkeiten zwischen dicht stehenden Tannen und Kiefern hindurch, an plötzlich sich auftuenden Lichtungen und abgelegenen Tälern und Hügeln vorbei. Am Eingang erwarten uns zwei riesige Hunde, die größten, die ich je gesehen habe, zwei wahre Löwen von der seltenen Rasse der Leonberger. Von diesen Ungeheuern bewacht, genießt unser Freund zusammen mit seiner schönen Frau und seiner schönen Tochter die Einsamkeit des Hauses, das mit Gemälden, alten Möbeln und anderen Raritäten geschmückt ist. Die Zimmer sind voller interessanter Objekte, Votivgaben, handgefertigter Statuen, Drucke. Auf einem Tisch liegt das Fossil einer großen spiralförmigen Muschel, die die Dame des Hauses in der Umgebung gefunden hat und deren prähistorisches Gehäuse von einem Geäst aus unendlich vielen feinen Äderchen überzogen ist. Man erzähle sich hier, so informiert uns der Schriftsteller, dass auf diesen Steinen Feen ihren Reigen in einem immer größer werdenden Kreis getanzt hätten und dass diese winzigen Striche, diese Markierungen ihre Fußabdrücke seien. Wenn die Feen dann am Rand des Steines angekommen seien und ihr Tanz zu Ende gewesen sei, hätten sie sich in wunderschöne Mädchen verwandelt. Die Hausherrin ist eine berühmte Köchin und ihr Rahmgulasch, ihr Griebenschmalz mit würzigem Käse, der Rheinwein und der Himbeergeist sind wirklich vorzüglich. Der Abend vergeht mit Gesprächen über die unterschiedlichsten Themen, mit gelehrten Anekdoten über Tiere, über Goethes Abneigung diesen gegenüber und darüber, wie der große Dichter letzten Endes von einem Hund besiegt wurde. Es ist eine Geschichte, die mit Plinius und König Krösus beginnt, über die Ritter des Mittelalters, die Königinnen Frankreichs, das Deutsche Volkstheater, den Hof von Weimar und die Schauspielerinnenmätressen des Königs reicht und mit dem Rücktritt Goethes als Theaterdirektor endet. So unterhält uns unser gebildeter Gastgeber. Ein Mann von riesenhaftem Körperbau, bereits fortgeschrittenen Alters, aber noch in Saft und Kraft, voll schwungvoller Energie, Liebenswürdigkeit und geistreichem Funkeln. Ein einzigartiger Gelehrter, der die historischen und literarischen Randnotizen, die erlesenen Preziosen der Kultur liebt. Auch hegt er keinerlei akademische und konventionelle Vorurteile. Mit einem Blick erfasst er selbst die vergängliche Oberfläche des Geschmacks. Sehr gern wäre ich noch länger bei ihm und seinen wenigen dazugestoßenen Freunden geblieben, Herren der Wälder und Felder, Herren üppiger Einsamkeiten, in diesem funkelnden Wortgeprickel. Doch ist es an der Zeit, mich zu verabschieden. Ich teile Ihnen mit, dass ich am folgenden Tag früh aufstehen müsse, da ich nach Berlin fahren werde. Berlin, über das zu meinem Erstaunen die Leute ziemlich selten sprechen, ist dennoch für viele ein Ideal, ein Symbol, ein ruhmreiches intellektuelles Sinnbild geblieben. In diesen spannungsreichen Tagen müsste die Debatte darüber eigentlich besonders lebhaft sein. Wie wird man das Problem dieser isolierten und geteilten Stadt lösen? Einer der Gäste, ein rosiger und anmutiger alter Mann mit feinen Händen, sagt unbekümmert: »Mich für meinen Teil würde es nicht betrüben, wenn sich die Sowjets ganz Deutschland nehmen. Halb so schlimm. Aber nicht Berlin. Sollen sie sich alles nehmen, aber uns Berlin lassen?« Wie kann man Berlin, das intelligente, wunderbar verkommene, vergeistigte, dekadente Berlin, ihrer Tugendhaftigkeit anvertrauen? Sollen sie sich den ganzen Westen nehmen, aber uns Berlin lassen? Die Hunde, von den Befehlen ihres Herrchens gezähmte wilde Tiere, begleiten uns bis zur Gartentüre. Der Mond kommt zwischen den Wolken hervor und folgt uns einsam über dem Schattendickicht der Kiefern, während wir rasant durch den Wald fahren.
Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958. Geschrieben von Carlo Levi, gelesen von Thomas Saarbacher, das ist also die sechste Folge. Gerade gehört, hier in Am Morgen vorgelesen. Das ganze Buch in ungekürzter Lesung finden Sie übrigens ab sofort in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In Berlin beginnt in diesen Minuten die Bundestagssitzung zur Kanzlerwahl. CDU-Chef Merz soll zum 10. Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte auf NDR Info, der CDU-Chef müsse mit der neuen Regierung wieder Vertrauen in die Politik zurückbringen.
Wir merken das ja, die politischen Ränder haben Zuwachs, weil Menschen immer weiter auch enttäuscht sind von politischen Entscheidungen, sicherlich von der Ampel auch in den letzten 4 Jahren enttäuscht worden sind. Von daher ist es eine riesengroße Aufgabe und Friedrich Merz hat die Chance, wirklich einer der ganz großen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU auf NDR Info. Die neue Bundesregierung will in ihrer ersten Kabinettssitzung am Abend die Posten von mehr als 2 Dutzend Sonderbeauftragten und Koordinatoren streichen. Viele Funktionen